Besser so. Liebe Ostergemeinde und liebe Täuflinge, an diesem großen Taufbecken, wo wir heute stehen, das ist wie ein Wassergrab. Dieses Becken symbolisiert eine Gruft, ein Grab. Und gleichzeitig symbolisiert dieses Becken die Auferstehung und ewiges Leben. Wie können Tod und Leben so nah beieinander sein? Menschlich gesehen ist es unmöglich. Menschlich gesehen stehen wir bei einem Grab am Ende der Beziehungen, am Ende des Lebens. Wir stehen an einem Grab beim Tod, am Ende der Lebendigkeit. Aber geistlich gesehen hat Gott die Kraft, Tote aufzuwecken. Geistlich gesehen, nach Aussage der Bibel, hat Gott die Kraft für eine ewige Gemeinschaft, die über den Tod, durch den Tod hinaus ewig ist. Unendlich. Gott stiftet eine Beziehung, die ewig hält. Gott stiftet in der Taufe auch eine Beziehung, die ewig hält. Und deswegen hören wir auf drei Worte, die der Apostel Paulus dafür findet und sie in einem Brief an die Christen in Kolosser schreibt. Das erste, was er sagt, ist, dass wir mit ihm begraben und auferstehen. Lesen wir Kolosser 2, die Verse 12. In der Taufe wurdet ihr mit ihm begraben, mit ihm wurdet ihr auch auferweckt. Denn ihr habt an die Kraft Gottes geglaubt, der Christus von den Toten auferweckt hat. Genau dieses Wort im Neuen Testament springt von einer ganz engen Beziehung zwischen Gott und Mensch, zu Jesus Christus. Und in euren Taufzeugnissen habt ihr erzählt davon, dass ihr Jesus kennengelernt habt und ihr mit ihm eine Verbindung eingehen wollt, mit ihm leben wollt, ihm nachfolgen wollt, den Alltag mit ihm bewältigen wollt. Deshalb habt ihr euch entschieden, euch taufen zu lassen. Sich taufen lassen, getauft werden. Das ist eine besondere Grammatik in der deutschen Sprache, aber es ist eine Grammatik des Glaubens, denn da steckt was hinter. Sich taufen lassen, getauft werden, das ist willentlich passiv. Wer sich als Gläubiger taufen lässt, der lässt sich freiwillig untertauchen, der lässt sich fallen, er wird untergetaucht, er vertraut sich Gott an. Die christliche Taufe ist keine Selbstreinigung. Nicht ich wasche mich rein, ich werde reingewaschen. Nicht ich taufe mich, sondern ich lasse mich taufen. Ich habe als kleines Kind in der Badewanne Taufe gespielt. Ich habe die Badewanne voll gemacht, mich reingestellt und dann mich reinrauschen lassen. Ich fand das ganz toll. Bin sehr christlich sozialisiert worden, vielleicht zu christlich. Aber ich wusste, das ist keine Taufe. Weil es ist eben nicht der Sprung ins Becken, ich lasse mich taufen. Nein, ich werde getauft. Nicht ich begrabe mein altes Leben, sondern er, Gott, begräbt mein altes Leben. Taufe gibt es nicht allein. Es gibt die christliche Taufe nicht ohne Christus. Es gibt sie nur mit Christus. Unser Text sagt, was Gott mit Christen getan hat, die sich haben taufen lassen, und mit Menschen, die sich taufen lassen. In der Taufe wurdet ihr mit ihm begraben, mit ihm wurdet ihr auch auferweckt. Paulus geht hier so weit, dass im Symbol, im Ritus der Taufe, im Untergetaucht werden und wieder auferstehen, das geschieht, was Christen Karfreitag und Ostern feiern, dass Jesus Christus nämlich gestorben ist und auferstanden ist und lebt. Deshalb mit ihm bist du gestorben und auferstanden, wenn du mit ihm getauft wurdest zu einem neuen Leben. Und dann steht hier, denn ihr habt an die Kraft Gottes geglaubt, der Christus von den Toten auferweckt hat. Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Also einen größeren Glauben, als daran zu glauben, dass Gott von den Toten auferwecken kann, den gibt es nicht. Dass Gott die Kraft hat zu einem Neubeginn. Dass Gott die Kraft hat zur Neuschöpfung. Dass Gott die Kraft hat, den Einzelnen aufzuwecken und das ganze Universum zu erlösen und ein Friedensreich anzufangen. Diese Auferstehungskraft, welche Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, und diese Kraft, welche die ganze Welt in sein Friedensreich verwandeln wird, mit Christus leben, ist ein Leben im Vertrauen auf die Kraft Gottes. Und wenn du sagst, ich glaube an die Kraft Gottes, die Christus von den Toten auferweckt hat, dann ist das ein Glaube, der dich tragen kann, wenn deine Tankreserven ganz leer sind, wenn du am Ende bist. Wir haben von dir im Zeugnis eben gehört, dass du sogar mit dem Gedanken gespielt hast, dein Leben zu beenden. Und du hast gesagt, aber Gott wollte das nicht. Gott hat noch was mit mir vor. Du hast auch gesagt, du hast dir die Frage gestellt auf dem Feld, wozu bin ich noch da? Das ist ja, wenn der Brunnen ganz leer ist. Wenn wir denken, da gibt es doch nichts mehr, was mich trägt und hält. Glaube an die Kraft, die Tote auferwecken kann. Und wenn dein Tank voll ist und du voller Freude und Hoffnung bist, dann kannst du anderen dienen in dieser Kraft, die Gott dir schenken möchte. Mit Jesus leben im Vertrauen auf die Kraft Gottes. Wie könnte so ein Leben aus der Kraft Gottes aussehen? Ich möchte euch ermutigen, fragt ältere Christen, wie haben sie schwere Zeiten überstanden? Was hat sie getragen? Was hat sie am Leben erhalten und im Glauben erhalten? Lasst euch diese Geschichten erzählen und seid auch bereit, anderen diese Geschichten zu erzählen. Und als zweites habe ich euch noch ein Bild mitgebracht, das auf zaghafte Weise etwas anschaulich machen soll. Ich habe das bei einer Beerdigung aufgenommen. Es zeigt ein Kind an einem Grab mit seinem Vater. Gerade eben haben wir den Opa beerdigt. Der liegt in der Gruft. Und das Kind spielt ganz unbeschwert mit den Blütenblättern, sammelt sie ein, schmeißt sie in das Grab, verschönert das. Diese Blütenblätter sollten das Schöne im Leben symbolisieren, aber auch das Schöne in der Ewigkeit, weil nämlich das, was Gott in der Ewigkeit mit uns erlebt, noch schöner ist als alles, was wir hier erleben können. Und diese Leichtigkeit dieses Bildes eines Kindes, das mit dem Vater an das Leben glauben kann, auch angesichts des Todes, diese Kraft wünsche ich dir von Gott. Uns Erwachsenen muss die, glaube ich, geschenkt werden, weil wir angesichts von Tod und Angst nicht so unbeschwert sind. Nicht so nach den Blüten greifen und denken, da gibt es doch noch Leben. Aber da ist Leben, weil Gott lebt. Das Zweite, was Paulus sagt, im gleichen Text, im nächsten Vers, aber Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht, indem er uns alle Verfehlungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein getilgt, der uns belastete, einschließlich seiner Vorschriften, die gegen uns standen. Er hat ihn ans Kreuz angenagelt und damit beseitigt. Ans Kreuz angenagelt wurde in der Antike der Anklagegrund, warum jemand gekreuzigt wurde. Und deshalb wurde mit Pilatus darüber gestritten, was schreiben wir denn nun auf das Schild, warum Jesus Christus gekreuzigt wurde. Bei jedem dieser Gekreuzigten stand der Anklagegrund. Bei Jesus, da stand dann der König der Juden, obwohl er ohne Schuld war und obwohl er zu Unrecht verurteilt, zu Unrecht getötet wurde. Aber gegen uns Menschen, gegen dich und gegen mich, gibt es Gründe, die uns verklagen. Gibt es eine Liste an Verfehlungen? Manchmal sammeln wir solche Listen, meistens über andere. So innere Strichlisten, was jemand in Worten, Gedanken, in Taten Schlechtes getan hat. Womit wir uns schuldig machen. In Worten, die wir gesagt haben und Worte, die wir nicht gesagt haben. In Taten, die wir getan haben und Hilfe, die wir unterlassen haben. In Härte des Herzens, in Härte der Gedanken, in Härte der Worte. Eben ungnädig, ungeduldig, unbarmherzig, unwahr. Die Bibel geht nicht davon aus, dass Gott uns einreden müsste, dass wir schuldig seien. Die Bibel geht nicht davon aus, dass die Kirche oder irgendein Pastor uns das einreden müsste. Die Bibel geht davon aus, dass unser eigenes Gewissen uns verklagt und dass uns eigentlich klar ist, dass wir nicht die beste Version unserer selbst sind. Dass wir nicht in Worten, Taten und Gedanken fehlerlos und perfekt leben. Dass es uns gelingt, selbstlos zu sein, sondern dass wir Egoisten sind. Davon geht die Bibel aus. Dass wir schuldig sind. Und dass wir besonders von anderen fordern, was wir selber gar nicht einhalten. Die gute Nachricht ist aber, Gott zerreißt den Schuldschein. Gott zerreißt diese Liste der Verfehlungen. Gott tilgt sie. Gott vergibt Schuld. Deshalb dieses Bild vom Anklagegrund. Der Anklagegrund, der an das Kreuz genagelt wird. Also mein Anklagegrund, der an mein Kreuz genagelt werden müsste, der wird an das Kreuz von Jesus gehängt. Unsere Anklagegründe bringen seinen Sohn Jesus Christus ums Leben und er trägt uns. Gott hat deinen Schuldschein ans Kreuz Jesu genagelt und ihn beseitigt. Zur Taufe gehört die Kraft des Kreuzes, denn in der Taufe feiern wir die Vergebung von aller Schuld. Dass alle Verfehlungen vergeben werden, gereinigt werden. Deine Sünden sind dir vergeben im Namen Jesu. Das sagt Gott, wenn du dich auf das Bekenntnis deines Glaubens hin zu ihm stellst, wenn du dich taufen lässt, wenn du um Vergebung bittest. Das wird für den Täufling spürbar in der Taufe. Jesus Christus, mit ihm begraben und auferweckt worden, Jesus Christus für uns und die Schuld gestorben. Und als drittes kommt Paulus noch auf einen ganz spektakulären Gedanken, den wir als Menschen normalerweise nicht so haben. Ich weiß nicht, ob ihr im Moment genauso fasziniert seid wie ich von diesen Bildern, ja, von der mit Mondmission Artemis II, die neue Bilder von der Erdkugel zeigen, 250.000 Kilometer von hier entfernt. Mich fasziniert das, den Planeten aus der Ferne zu betrachten. Und wenn Paulus über Jesus spricht, dann zoomt er jetzt noch mal ganz weit weg. Er bleibt nicht nur beim Einzelnen und seiner Schuld und beim Einzelnen, sondern er sieht auf einmal das ganze Universum. Paulus hat nicht nur den Christus vor Augen, der mit dir leben möchte, sondern der eine kosmische, eine universale Dimension hat. Und das beschreibt er mit diesen Worten. Gott hat die Mächte und Gewalten entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Er führt sie im Triumphzug mit, der für Christus abgehalten wird. Am Auferstehungsmorgen hat Jesus Christus nicht nur die Möglichkeit geschaffen, in eine persönliche Beziehung zu ihm einzutreten als Einzelner, sondern er hat die bösen Mächte und Gewalten dieser Welt entwaffnet. Jesus Christus hat gekämpft und triumphiert. Er hat gesiegt über Hölle, Tod und Teufel. Jesus Christus hat den Sieg über alles Böse und Dunkle bereits errungen. Und der größte Triumphzug aller Zeiten, der noch passieren wird, das ist nicht der in Washington zum 250. Jubiläum der Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist nicht irgendeine Parade in Moskau. Das ist nicht irgendeine Parade in Peking oder an irgendeinem anderen Ort, sondern der größte Triumphzug aller Zeiten hat schon begonnen, als Jesus Christus auf einem Esel nach Jerusalem eingeritten ist und die Menschen riefen Hosianna, dem Sohne Gottes. Und als Jesus Christus am Kreuz von Golgatha gestorben ist und gesagt hat, es ist vollbracht. Und als Jesus Christus auferstanden ist am dritten Morgen und den Frauen, den Jüngeren begegnet ist und dann den Jüngern und dann noch 500 anderen Menschen und heute im Jahr 2026 Mike und Jamila und Indira und Ernst und Annette. Das ist der Triumphzug Christi. Der größte Triumphzug wird vollendet, wenn Jesus Christus wiederkommt und sein ewiges Friedensreich vollendet. Ich warte nicht auf die Entwaffnung der Hamas, auf die Entwaffnung des Irans, auf die Entwaffnung der USA, sondern auf die Entwaffnung aller bösen Mächte und finsteren Gewalten warte ich im Namen Jesu Christi. Er führt sie im Triumphzug mit, der für Christus abgehalten wird. Das letzte Wort über Krieg und Frieden, über Tod und Leben hat Jesus Christus, der gestorbene und auferstandene Herr. Denn jetzt, in der Zwischenzeit, jagt uns alles andere Angst ein. Alles Böse. Die Entwaffnung der Bewaffneten steht ja noch aus. Aber das letzte Wort hat der Auferstandene. Der Auferstandene, der sagt, fürchte dich nicht, denn ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und so segne Gott deine Taufe, Indira und Yamile. So segne Gott deine Taufe, Annette, Ernst und Mike. Mit ihm werdet ihr begraben und auferstanden. Gott wird mit dir zusammen dich lebendig machen und alle deine Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein ans Kreuz heften. Und Gott entwaffnet alle Mächte und Gewalten. Denn weder Hohes noch Tiefes, weder Mächte noch Gewalten können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Amen.